Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Einige mögen sich vielleicht an mich erinnern. Mein Hochdeutsch ist etwas bernerisch. Mein Name ist Markus Richner, ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Mein Lebenslauf 20 Jahre lang in den Alpen, dann 10 Jahre Region Burgdorf, dann 10 Jahre Region Thun, ein Jahr Rundungsdifferenz, irgend so, gibt 41. Mit Jesus unterwegs seit 21 Jahren, es wird immer besser. Ich weiß nicht, man träumt von der Jugend und man denkt, man trauert der Jugend hinterher. Die Jugend war gut, aber es wird immer besser. Ich habe mit 20 hatte ich Stress. Ich habe gedacht, oh, jetzt vielleicht ein Viertel meines Lebens. Früher hatte ich gedacht, ich lebe ewig und ich keine Ahnung. Mit 30 hatte ich Stress. Ich dachte, oh, schon 30 und immer noch viele Träume nicht erfüllt. Mit 40 hatte ich Freude. Ich habe gedacht, hey, was Gott mit mir erreicht hat, trotz meinen Krisen und meinen Knörzen, das ist super und es wird immer besser. Ich glaube, mit 50 mache ich das erste Mal ein grosses Fest. Ich habe Oliver Marti kennengelernt am IGW vor einigen Jahren und da wuchs eine Freundschaft, besonders über unsere Leidenschaft für Afrika. Wir sind jetzt im gleichen Verein auch aktiv. Und ich freue mich, ihn da auch immer wieder zu treffen. Und ich bin gerne hier. Habe ich gerade gestern jemand von meiner Gemeinde gesagt. Ich habe die in Rheinfeld und die habe ich gern. Die haben ein Herz für Jesus. Das ist nicht selbstverständlich in einer Gemeinde, dass man das so spürt. Es ist traurig zu sagen. Und ich wünsche euch, dass es mehr wird, wie ich es mir auch selbst wünsche. So, das ist etwa das Wesentliche zu mir. Seid nüchtern und wacht. Das ist mein Thema heute. Seid nüchtern und wacht. Und ich möchte da auf einen Text eingehen. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich bin fast sicher, einige von euch lieben das jetzt gerade nicht so. Das ist nicht modern. Da Angstmacherei und müssen wir jetzt Angst haben, dass der Teufel kommt und uns gerade so frisst und er packt jeden und frisst jeden, weil wir keine Chance haben oder was ist jetzt? Es ist einfach mal das, was hier steht in der Bibel. Ich finde den Text sehr faszinierend. Wenn wir da etwas tiefer gehen, lernen wir sehr viel. Der Teufel, der Widersacher, er geht umher und sucht. Also das heißt, er kann nicht einfach jemanden packen, wie er will. Sonst müsste er ja nicht suchen. Und er geht umher. Er hat ein Interesse, Christen, gläubige Menschen zu zerstören. Und deshalb, er geht umher. Er sucht. Weil er weiß, er hat manchmal Erfolg. Aber der Energieaufwand ist sehr groß, weil da ist einer auf der Seite dieser Christen, der ist stärker als er. Also muss er etwas clever sein. Er geht umher, er sucht, ob es da jemanden gibt, den er vielleicht zerstören kann. Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft, da kommen viele Leute mit Problemen aus Drogen, Jensensüchten und Problemen. Und wir erleben sehr viel Schönes. Da war zum Beispiel ein Mann, der war drogenabhängig. Er ist frei geworden. Er hatte ein Feuer für Jesus. Es ging so aufwärts. Und plötzlich kam der Sturz und er fiel runter. Der Zeitpunkt, als jeder sich freute und hat gedacht, Gott ist so groß. Und dann kommt der Crash. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber es war eine heftige Wende in seinem Leben zum Schlechten. Solche Geschichten erleben wir immer wieder mal. Ich glaube, man muss nicht mit solchen Menschen zu tun haben, um hin und wieder so etwas zu erleben. Es gibt Menschen, die im Glauben unterwegs sind, da kommt irgendwas rein. Eheprobleme, Scheidung. In der Gemeinde komisch angeschaut, geht raus, ist alleine, verliert den Glauben, plötzlich in den Drogen. Oder es gibt schlimme Geschichten. Der Teufel geht umher und er schaut, hat er vielleicht irgendwo. Er arbeitet mit unseren Schwächen, er arbeitet mit unseren Problemen, er lauert, ob es da vielleicht jemand gibt, der nicht geschützt ist. Seid nüchtern und wacht, finde ich wichtige Worte. Es heißt da nicht, habt Angst und schützt euch jeden Tag 20 Minuten mit einem speziellen Gebet und dann geht's zur Beichte jeden Tag eine halbe Stunde und vielleicht ist es dann genügend. Aber vielleicht musst du eher noch etwas länger deine Bibellese verlängern von 5 Minuten auf 2 Stunden und dann vielleicht ist es genug. Wir haben da keine so Anleitung. Das heißt einfach, seid nüchtern und wachsam. Einfach nüchtern. Es gibt ja dieses Wort ernüchternd, es ist ernüchternd. Das heißt, es ist plötzlich komme ich zu mir und merke, oh, das ist nicht alles so schön, wie ich gedacht habe. Wenn man nicht ernüchternd werden will, dann ist man einfach nüchtern von Anfang an. Geht gut. Nüchtern sein heißt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich habe meine Schwachstellen. Und meine Schwachstellen sind für den Feind Griff genug, er könnte mich kaputt machen. Aber genauso nüchtern sage ich, ich habe einer auf meiner Seite mit Jesus, der hat keine Chance. Das ist genauso nüchtern. Das ist ganz objektiv. Das Resultat ist, ich bleibe besser nachher bei Jesus, dann ist es gut, denn wenn ich von Jesus weggehe, ist es nicht so gut. Macht Sinn, oder? Gibt Sinn, ist schön deutsch. Seid nüchtern und wacht. Wachsam sein, dran sein, das ist ein Lebensstil. Als ich das erste Mal in Kenia war, das war 2002, ich liebte diese Buschgegend, das ist aus der Stadt raus, sie sagen da im Busch, ich finde das so schön. Viel Natur, Ruhe, zum Beten, das ist der gute Ort. Für Gebetszeiten irgendwo, da gibt es schöne Steine. Die Einheimischen haben mir gesagt, ich solle achtsam sein. Es hat Schlangen und die sind giftig. Und das ist nicht cool. Wenn die einen beißen, es ist nicht ganz so ideal. Also, die sind in den Büschen. Die haben Angst vor mir. Die verziehen sich, wenn ich komme. Am besten einfach nicht in die Büsche reinstehen. Immer da gehen, wo ich den Boden sehen kann. Habe ich sehr ernst genommen. Heute bewege ich mich in diesen Gebieten und ich denke gar nicht dran. Ich denke nicht an die Schlangen, aber ich denke dran, da hinzugehen, wo ich den Boden sehe. Das ist automatisch. Das ist mein Mechanismus. Hat etwas zu tun, weil ich gehört habe, ich habe mir das angewöhnt. Ich trete nicht in die Büsche rein. Automatisch. Und wenn ich irgendwo hinkomme, wo alles so überwachsen ist, dann denke ich an die Schlangen. Kommt mir in den Sinn. Da denke ich, wie gehe ich da jetzt durch? Mache ich vielleicht mal etwas so, die gehen da weg und dann gehe ich halt durch. Wachsam. Einfach besonnen sein. Wir haben viele Dinge in unserem Leben, wo wir gut beraten sind, besonnen zu sein. Wachsam. Ein gesunder Lebensstil. Wir müssen uns nicht in Dinge hineinmanövrieren, die es nicht wert sind, nur weil wir uns so super fromm vorkommen und denken, das ist kein Problem für mich, ich gehe da locker durch. Ich finde, Blödsinn zu machen hat nichts mit Glauben zu tun. In Afrika fahren sie, wenn es 80 ist, fahren sie mit 150. Und es ist dunkel und es hat nirgends Licht. Und man weiß, da kommen Autos entgegen, die haben kein Licht. Und man weiß, es hat Löcher im Boden. Die sind plötzlich da, das geht sehr schnell. Und es könnte irgendein Impala oder etwas auf die Straße rennen, da kannst du mal voll auf die Bremse, da geht das Auto irgendwo hin. Kein Problem, wir glauben, Gott behütet uns, das ist für mich Blödsinn. Ich war da drin, ich habe schön gebetet. Glaube ist, dass Gott mich beschützt, weil es könnte jemand entgegenkommen mit 150, ohne Licht. Und dann beten wir und dann gehen wir und wir vertrauen, dass Gott uns beschützt. Das ist für mich Glaube. Das andere ist idiotisch. Und ich habe da schon viele Diskussionen gehabt mit diesen Leuten. Sie verstehen das irgendwie nicht so wie ich Schweizer. Sie haben viele Beerdigungen von gläubigen Menschen, die sind auf der Straße gestorben. Und das geht da irgendwie nicht ganz zusammen bei denen. Oft. Wir können ein Leben führen, zu sagen, Jesus ist auf meiner Seite, Halleluja, alles ist super, ich habe viel Glaube, ich gehe einfach und es kümmert mich nicht, was Gefahren sind, es kümmert mich nicht, was für Schwachheiten in mir sind, in Jesus überwinde ich alles. Es ist nicht unbedingt wachsam. Nüchtern zu sein heißt, mich wahrzunehmen und zu wissen, es gibt einen Teufel, der geht herum. Und jeder von uns hat Schwachheiten. Jeder von uns hat schwache Stellen. Jeder. Ich bin sicher, jetzt haben fast alle, mindestens, ich hoffe alle, irgendetwas, da wir wissen, hier würde mich der Teufel wahrscheinlich versuchen. Das sind unsere Schwachstellen. Diese Schwachstellen sind noch nicht das Problem. Das sind einfach die Schwachstellen. Die müssen wir kennen. Wenn jemand denkt, ich habe keine, dann hat er eine und die ist sehr gefährlich und die ist stolz. Von diesem Gefühl, ich bin der Superchrist, zum Stolz, das ist ein ganz schmaler Grat. Und der Feind geht umher. Er schaut, wo ist jemand? Er hat Dinge, die er achtet, ich bin ganz sicher, etwas, wo er sehr drauf achtet, ist, wo sind die Einsamen, die Isolierten? Wo sind die Verletzten? Wo sind die, die sich fürchten, dass die anderen herausfinden, dass sie nicht so perfekt sind und sie wollen perfekt dastehen? Das sind die Einsamen. Die sind allein. Mit ihren Schwächen, die sind allein, mit ihren Kämpfen, mit ihren Problemen. Ich würde da mal etwas bei diesen Leuten schauen, da irgendwie, und was haben diese für Schwachstellen? Wie könnte ich da vielleicht etwas probieren? Ich würde das jetzt so machen. Meine Beobachtungen zeigen, dass der Teufel das ähnlich macht. Der Teufel geht umher, um zu sehen. Er schaut, gibt es da irgendwo jemanden? Seid nüchtern und wach, der neue Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Widersteht fest im Glauben. Der Glaube ist der größte Schutz. Der Glaube, mein Glaube, ist meine Verbindung zu diesem allmächtigen Gott, der alles unter Kontrolle hat. Jesus hat alles für mich getan. Jesus hat alles für dich getan, damit diese Gemeinschaft intakt sein kann. Die Liebe von Gott, die ist nicht angreifbar. Ich denke nicht, dass der Teufel versucht, irgendwie Gott umzustimmen, mich nicht zu lieben oder irgendjemand sonst. Er wird keinen Erfolg haben, das weiß er ganz genau. Er wird auch nicht versuchen, das Kreuz klein zu machen, weil der Power im Kreuz, der ist so stark, da kann man nichts machen. Der Feind wird immer versuchen, meinen Glauben anzugreifen, damit ich keinen Anteil habe an dem, was Jesus für mich getan hat und was Jesus für mich ist. Er kam schon zu Eva und hat gesagt, ja, Gott hat doch nicht. Du musst da nicht gehorsam und so ein Blödsinn. Du kannst selber, er versucht, zwischen uns und Gott reinzukommen, unseren Glauben zu zerstören. Und ich glaube, das ist die Lieblingsmasche des Teufels. Er kommt und er sagt, du genügst nicht. Du bist nicht gut genug. Du reichst nicht für Gott. Dabei stellt niemand die Frage, ob ich genügend bin oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist die Antwort des Teufels, aber das ist die Frage von niemandem. Jesus genügt für mich, nicht nur für sich, sondern für mich auch. Jesus ist gut. Es reicht. im Glauben widerstehen. Ich glaube, mit diesem Wissen, wenn das ganz tief in uns drin ist, der Teufel hat nicht mehr viel Grifffläche. Es ist nicht der Punkt, ob ich genüge. Natürlich genüge ich nicht vor Gott. Sonst hätte es Jesus ja nicht gebraucht. Ich habe viele Christen getroffen, die haben so gefragt, reicht es mir wohl? Ich habe gesagt, natürlich nicht. Ja, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist, ob Jesus für dich gereicht, ob Jesus für dich gut ist, ob das Blut von Jesus gut genug ist, um dich reinzumachen. Das ist doch die Frage und die Antwort ist was? Ich glaube ja. Es reicht. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Und wenn wir in dieses Ding reinkommen, wir sind nicht gut genug. Ich reiche nicht. Ich müsste noch etwas mehr. Und die anderen schauen mich vielleicht so an, als wäre ich nicht gut genug. Ich ziehe mich etwas zurück. Ich mache schöne Fassaden, streiche mich an, ich verstecke meine Probleme, meine Schwächen. Ich bin da für mich alleine hinter einem schönen, wie sagt man dem, Maske von oben bis unten, Kostüm, Sonntagsbekleidung, so super. Aber, oh, hoffentlich merken die Leute nicht, dass ich da irgendwie nicht ganz so gut bin. Vielleicht denken sie, ich bin nicht gut genug, um der Superchrist zu sein. Wer will Superchrist sein? Also, es ist schade, wenn wir das versuchen. Irgendwie ist das in den Köpfen drin, wir wollen ein guter Christ sein. Was ist ein Christ? Ist jemand, der ganz auf Jesus vertraut und nicht auf sich selbst. Ein guter Christ ist jemand, ich brauche Hilfe, der noch mehr ganz auf Christus vertraut und noch weniger auf sich selbst, oder? Es ist irgendetwas Komisches. Ein guter Christ sein, wir wollen einen guten Christus hochheben. Und wir haben Freude, wenn wir ihm ähnlicher werden. Aber ich werde nie so gut sein wie Christus. Es ist nicht mein Ziel. Sonst würde ich ihn nicht mehr brauchen. Und ich sage, lieber eine gute Gemeinschaft mit Jesus, als so gut werden, dass ich ihn nicht mehr brauche und ohne ihn bin. Das wäre so trostlos. Ich bin froh, ich muss das nicht entscheiden. Ich werde das nicht ganz erreichen. Ich kann dem entgegenwachsen, Jesus immer ähnlicher werden und wissen, er ist immer da und ich bin von ihm abhängig. Als junger Christ haben mir das erfahrene Christen gesagt, je länger sie mit Jesus unterwegs sind, desto mehr sehen sie, wo sie sündige Eigenschaften haben. Ich habe da etwas gedacht, vielleicht einige von euch erkennen sich selbst in dem, ich habe gedacht, kein Wunder, du bist ja lau. Ich habe gedacht, das kann mir nicht passieren. Ich habe immer weniger Sünden und ich merke immer weniger Sünden. Aber mir ging es auch so. Je mehr wir im Licht leben, desto mehr Licht haben wir. Und wir sehen ganz genau, was nicht ganz so ist, wie Gott es möchte. Und wir sehen auch ganz genau, wie Gott uns trotzdem liebt und staunen immer mehr darüber. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Und da kommt er nicht rein. Und ich bin fest überzeugt, ich habe mich viel mit Irrlehren und solchen Dingen, Philosophien beschäftigt. Irgendwann habe ich das Muster erkannt. Der Feind versucht immer da reinzukommen, um zu sagen, du musst irgendetwas tun, damit du gut bist und dass du genügst. Er macht unseren Glauben kaputt. Er macht unseren Glauben an Jesus kaputt, der gut genug ist für uns. Da will er rein. Und sobald der Feind da reinkommt, ist deine Beziehung massiv gestört zu Gott. Und dann bleibst du allein. Und dann kann er dich isolieren und er versucht dann die Schwachstellen und am Schluss am besten total vernichtet. Das ist sein Ziel. Glauben, dass Jesus treu ist, dass er genügt. Wenn der Heilige Geist uns überführt, dann sieht das etwa so aus, ich liege auf dem Boden, ich weine, es ist ein Schmerz. Aber mitten in diesem Schmerz fühle ich seine Liebe, es ist Hoffnung. Wenn der Heilige Geist mich erführt, nach meiner Erinnerung und nach dem, was andere mir geschildert haben, es ist zwar schmerzhaft, aber es ist ein Nachhausekommen. Wir führen jetzt, zieht Jesus mich zu sich. Wenn der Feind dich verdammt, magst du vielleicht am Boden liegen, weinen, was nicht gut ist. Aber es ist etwas, ich kann das nicht anders ausdrücken, du fühlst dich einfach scheiße. Einfach nur wertlos, hoffnungslos, es ist zu spät, Gott liebt mich nicht mehr so. Das ist nicht Gott, niemals. Und dann, ich bin da auch so Spezialist, ich hatte Jahre gebraucht, um das zu erkennen, manchmal kann ich mich da in diesem Selbstmitleid drin. Das ist schlimm. Ich kriege das nicht hin, ich kriege das nie hin. Sollen andere alles machen, ich bin da sowieso. Ich muss sagen, nein, heute nicht. So nicht. Auch wenn ich tatsächlich der Schlechteste auf der Welt bin, ich bin nicht für nichts. Gott hat durch einen Esel zu Bileam gesprochen, also er kann mich auch brauchen. Das ist keine Frage. Ja, wenn ihr solche Gedanken habt, erkennt den Teufel. Der versucht, der macht diese Maschen. Und wir können uns an dieses gewöhnen, dass wir auch so drehen. Und es ist eine gute Antwort, heute nicht. Einfach nicht. Und morgen auch nicht. Gott meint es gut mit uns. Wir sind da diese Worte aufgefallen. Wir sollen uns erinnern, die gleichen Leiden, die wir haben, haben andere auch erlitten oder leiden in der Welt. Oftmals sind es Zeiten, in welchen ich Mängel habe, leiden. Zum Beispiel, ich habe Schmerzen, körperlich, das kann recht zusetzen. Oder ich bin verletzt worden, wird noch schlimmer von anderen Menschen innerlich. Das kann sehr schmerzen, ich bin abgelehnt. Und da kommt etwas in mir in Bewegung. Und diese Momente, das sind die Momente der Weichenstellung. Lassen wir unsere Glaubenswurzel so nach unten wachsen? Oder geben wir dem Feind den kleinen Finger? Es sind oft diese Weichenstellungen. Zum Beispiel, jemand wurde missbraucht, eine Frau. Schlimme, traumatische Erfahrung. Vielleicht als Kind, als Teenager, von einer Respektsperson. Sie fühlt sich würdelos. Da ist etwas passiert, das hat ihr die Würde genommen. Das ist ein Schmerz, da geht etwas kaputt. Ganz schlimm. Was passiert? Es ist eine Weichenstellung. Es gibt solche, die klammern sich an Gott fest in diesem Leid, auch wenn da vielleicht Jahre später noch Dinge hochkommen. Aber man merkt, da ist ein Glaube gewachsen, das ist goldig, das scheint. Durch Jahre der Schmerz hindurch vielleicht. Und andere driften weg. Ich kenne Leute, die sind regelmäßig im Rotlichtmilieu auf Einsatz. Und die haben mir gesagt, dass viele dieser Prostituierten sagen, ich bin es nicht anderes wert, als Prostituierte zu sein. Ich habe nichts anderes verdient. Die sind von dem überzeugt. Wenn sie Vertrauen aufbauen zu diesen Leuten, merken sie, dass sind solche Dinge passiert. Vergewaltigt worden, missbraucht als Kind. Die fühlen sich schmutzig. Die fühlen sich wertlos. Auch als Christ, wir können Ablehnung erfahren haben. Wir fühlen uns wertlos. Es schmerzt. Es kann sehr, sehr, sehr wehtun. Wir wollen uns ausrichten auf einen Gott, der uns Würde gibt, der uns Wert gibt. Er gibt sie uns. Und haben wir ein Auge aufeinander? Es gibt Menschen, die können unter gewissen Umständen nicht mehr die Kraft aufbringen, auf Gott zu schauen. Und Gott wendet sich ihnen zu. Und oftmals braucht er dazu Menschen. Menschen, die Glauben haben für jemanden. Du sagst, ich bringe dich dadurch. Ich begleite dich. Und ich glaube, dass Gott einen Weg für dich hat. Ich hatte das Vorrecht, ich weiß nicht, kennt ihr Jakob Wampfler? Jemand? Ich hatte das Vorrecht, für ihn das sein zweites Buch zu schreiben. Das ist, es liegt auf draußen. Es kommt morgen in die Läden. Also heute gibt es das eigentlich noch gar nicht, erst morgen. Ich finde seine Geschichte sehr ermutigend. Er war wirklich im Dreck. Er war alkoholsüchtig, haschsüchtig. Er hat seine Geschwister sexuell missbraucht. Er war wirklich ein Unmensch. Er hat seine Familie tyrannisiert. Jahrzehnte. Und er ist frei geworden. Das ist sein erstes Buch, das das beschreibt. Das hat einen riesen Hype ausgelöst. Und für mich ist die Fortsetzung gerade so erstaunlich, wie dass er frei geworden ist. Heute ist er unterwegs und er erlebt, wie Menschen durch seinen Dienst frei werden. Er ist wirklich ein Hoffnungsträger. Er weckt diesen Glauben in anderen. Und erzählt ganz viele Geschichten. Er ist da erstaunt selbst. Was passiert da? Gott braucht ihn, damit andere Hoffnung fassen und dass Veränderung geschehen kann. Es waren Jahrzehnte unten durch. Ich habe gestern zum ersten Mal seine Mutter gesehen. Diese Frau hat viel gelitten. Sehr viel. Sie hat nie aufgegeben, für ihn zu beten. Niemals. Es ist eine Kraft, die darin ist, wenn wir zusammenhalten, wenn wir eine Gemeinschaft bilden. Ich sehe jemanden leiden. Ich gehe nicht zu einem anderen und sage, hey, hast du gesehen, dieser und der? Der denkt sicher, er sei super, aber eigentlich hat er da Probleme. Ich weiß nicht, das macht ihr hier wahrscheinlich nicht. Ich habe aber festgestellt, dass das unter Christen auch so vorkommen kann. Es hat mich auch schon voll mitgerissen und dann habe ich gedacht, was ist mit mir los? Jemand leidet und diese reden darüber und der ist allein. Das ist ein No-Go. Wir können gehen und sagen, ja, kann ich dir helfen? Vielleicht können wir nicht mehr tun, als zu beten. Ermutigende Worte. Vielleicht auch mal ein SMS oder eine Karte zu schicken oder ein E-Mail. Oder ein Telefon, nur kurz, um zu sagen, du bist nicht allein. Wir sind bei dir. Es soll nicht so kommen, dass er sich isoliert mit seinen Problemen und seinen Schwachheiten. Für das ist Gemeinde da. Drehen wir das mal um und überlegt ihr mal, der Teufel geht umher. Er schaut, wenn er verschlingen kann. Und er wird irgendjemanden hier drinnen wird erfinden und wir versuchen zu... Es ist vielleicht ein Nachbar. Vielleicht jemand, den wir nicht denken. Wenn dir Gott aufs Herz legt, sprich mal mit dem. Vielleicht kommt jemand auf dich zu nach dem Gottesdienst und du merkst, er würde gerne mit mir sprechen. Er beginnt mit Smalltalk. Du denkst, ich mag jetzt nicht über Fußball sprechen. Aber du hast ein komisches Gefühl. Vielleicht will der ja auch nicht über Fußball sprechen. Ich spreche zuweilen gerne über Fußball. Aber... es ist eigentlich nicht so wichtig. Es gibt Leute, die haben hinten dran etwas, das viel tiefer geht. Echte Probleme. Wollen wir zusammenstehen? Gerade in unserem Leiden sind wir anfällig. In unseren Schwachheiten, in unseren Verletzungen, da wo Bitterkeit entstehen kann, Unversöhnlichkeit. Genau das sind Tore. Seit August 2016 bin ich mit meiner Familie in etwas spezieller Situation. Meine Frau und ich haben beide unsere Teilzeitanstellungen aufgegeben und leben jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, etwas provisorisch. Das sind viele so Entscheidungen gekommen. Zuerst, wir gehen nicht zum RAF. Ich habe gesagt, Gott hat mich gerufen, er wird mich versorgen. Das klingt gut, wenn man denkt, man hat vielleicht 2 Monate zum Überbrücken oder sowas. Es wurde etwas länger. Irgendwann haben wir auch gesagt, ich bewerbe mich nicht mehr. Das ist nicht fruchtbar. Unsere Geschichte, das ist nur unsere Geschichte. Und wir haben so Gott erlebt, seit über 2 Jahren, mit Versorgung, mit so vieler Art. Aber es gibt da diese Tage. Das geht bei mir steil nach unten. Da habe ich das Gefühl, mich braucht niemand. Wertlos, würdelos. Und da denke ich, was ist mit mir los? Ich setze alles aufs Spiel. Ich kann vergessen, wie Gott uns versorgt hat, all diese Zeit. Plötzlich ist das alles weg. Ich kann vergessen, was für eine gute Frau ich habe, die mit mir da gemeinsam durchgeht. Wir hatten nie Streit wegen diesem Thema. Niemals. Wir haben immer nach vorne geschaut. Ich kann das alles vergessen. Und plötzlich denke ich, das ist sinnlos. Da wird sich nie irgendetwas ändern. Das wird da, ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Plötzlich kommt dieser Tag. Nach vielen Guten, plötzlich kommt er. Und man denkt, ah, das ist schlimm. Ich denke, das ist ja furchtbar. Niemand versteht mich. Alle denken, du bist doch ein Idiot. Du nimmst deine Verantwortung nicht wahr, du solltest halt mal etwas. Und ich dachte, eigentlich haben die alle recht. Nur, was ist mit mir los im Kopf? Und ich erinnere mich an Menschen, viele aus Afrika, die ich kenne, bei denen ist das normal, so zu leben. Und die haben kein Sozialsystem hinten dran, falls alles nicht funktioniert. Die haben auch keine Ausbildung, mit denen man sagen könnte, wir finden schon irgendwo was. Die haben kein Sicherheitssystem. Die gehen, Gott hat sie gerufen. Und wenn ich mich erinnere an diese Leute, dann merke ich, ich bin nicht allein. Wenn du denkst, dein Leiden ist schlimm, niemand versteht es und es ist es nicht wert. Vielleicht mal so ein Gedanke, es ist es nicht wert, für Gott zu leben, weil dieses Leiden, das hört ja nicht auf. Wir wollen uns an Vorbilder erinnern. Eine dieser Geschichten, die ich sehr liebe, sind die von den Martyren. Ich liebe Martyrergeschichten, das gibt bei mir irgendwie gute Schwingungen. Das sind Menschen, die gehen in den Tod für ihren Glauben. Im ersten Jahrhundert, ich hörte die Geschichte, da waren die Römer, hatten diese im Kolosseum, die Christen, den Löwen zum Fraß vorgeworfen, weil sie dem Kaiser nicht als Gott huldigen wollten. Da kamen diese Christen rein, drinnen waren die Löwen, die waren hungrig. Und was haben die Christen getan? Sie haben Gott gelobt. Die haben Gott gelobt. Laut. Die Zuschauer waren schockiert. Die wollten Blut sehen, keine lobenden Christen. Die konnten das Blut nicht mehr genießen dann. Diese Menschen, sie wussten, die Leiden dieser Zeit, die sind so kurz. Die Herrlichkeit eine Ewigkeit lang. Wenn wir das nebeneinander halten, das gibt gute Perspektive. Ich denke oft an diese Martyrer. Dann denke ich, meine Probleme sind eigentlich nicht so schlimm auf die Ewigkeit gesehen. Natürlich, sie drücken mich, ich darf das Gott sagen. Ich kann vor Gott weinen, ich darf auch mal mit einem Freund weinen und sagen, das ist nicht gut, das schmerzt. Aber etwas zurückzustehen und zu sagen, diese Martyrer, sie haben ihrem Glauben nicht abgesagt. Die haben Entbehrungen auf sich genommen, sie wurden gefangen genommen, am Schluss mussten sie noch von den Löwen zerfetzt werden. Wie haben sie abgeschlossen? Mit Lobpreis. Da denke ich, das möchte ich auch. Ein bisschen so schaffe ich. Ich bin noch etwas entfernt von diesem Herz, aber Gott soll das in mir schaffen. Und ich will mich da nicht so runterziehen lassen. Auf uns wartet eine ewige Herrlichkeit. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Eine kurze Zeit leiden und Gott wird uns dadurch festigen, stärken, gründen. Erinnern wir uns an die Mutter von Jakob Wampfler. Die hat über 20 Jahre gelitten und die hat sehr gelitten. Sie ist dadurch gegangen. Ich weiß nicht, wie das für sie ist, jetzt zu hören, all diese Geschichten, was die Geschichte ihres Sohnes heute bewegt. Und wie Menschen Veränderungen erfahren. Ich bin überzeugt, sie sagt, das hat sich alles gelohnt, durchzuhalten. Jede Minute. Sie hat das wahrscheinlich nicht immer so gesehen in diesen schwierigen Jahren. Aber wir wollen an dem festhalten. Jesus ist der Sieger. Er wird der Sieg davortragen. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir durch ein Tal müssen. Er ist der Sieger. Auch wenn es nicht so schnell geht, wie wir gerne möchten. Aber er hat alles unter Kontrolle. Es gibt nie einen Grund, dem Teufel den kleinen Finger zu geben, weil wir unten durch müssen. Es gibt nie einen Grund. Wenn wir an einer Weggabelung stehen von Not, von Verzweiflung, von erfahrenem Unrecht, von Versuchung, es ist gut, uns daran zu erinnern, es gibt einen Teufel, der geht umher, der sucht. Und ganz nüchtern festzustellen, jetzt bin ich in einer Gefahrenzone. Und dann zu sagen, aber ich halte fest an meinem Gott. Er ist stärker. Niemand soll mich aus dieser Gemeinschaft mit Jesus reißen können. Nicht mein Versagen, nicht das Versagen von sonst jemandem, nicht der Schmerz, nicht das Leid, nichts. Ich halte an meinem Gott fest. Und er genügt für mich. Und ich glaube, er wird den Sieg davontragen. Gott hat eine so viel größere Perspektive als wir. Und er macht unser Leid zu einem wertvollen Diamanten. Und wir hoffen, dass er das schnell macht. Manchmal hat er Zeit, ich weiß nicht genau warum. Aber er ist ein Gott der Ewigkeit. Der lebt in anderen Dimensionen. Ich möchte zum Schluss diesen Text nochmal ganz lesen. Lasst ihn auf euch wirken, ich habe jetzt viel gesagt. Einfach nochmal diese Worte aufnehmen in uns. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Jesus, wir wollen dir danken. Und wir wollen dich erheben, du bist der Sieger. Du bist der Sieger in unserem Leben. Wir wollen auf dich schauen und an dir festhalten. Wir wollen nicht den Teufel fürchten, sondern dich bewundern. Wir danken dir aber auch für diese Ermahnung und diese Botschaft, dass wir wissen, es ist der Teufel, der umhergeht, uns zu quälen. Es bist nicht du, der uns bestrafen will, wenn wir daneben treten. Und wir wollen zu dir halten. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für Menschen hier, die irgendwo betroffen sind, du mögest ihre Herzen berühren. Du mögest das Leben in ihre Herzen reingeben, das nur du geben kannst. Du hast wunderbares Leben. Und du hast Hoffnung, du hast Trost. Mitten in schwierigen Situationen, du hast Trost. Und das ist so viel mehr als den Trost, den wir Menschen geben können. Es ist ein göttlicher Trost. Eine neue Perspektive. Und Herr, wir bitten dich, dass jedes Leid, das Menschen hier im Moment verspüren oder durchleiden, dass jedes Leid wirklich ein Diamant werden kann. Dass jedes Leid, das wir durchgehen, ein Werkzeug in deiner Hand werden kann, das andere wieder berührt. Mache uns zu Werkzeugen, damit diese Welt verändert werden kann. Wir wollen uns dir weihen, ganz bewusst sagen, wir stellen uns in deinen Dienst. Und wir wollen teilhaben an deiner Herrlichkeit. Amen.